Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zum neuen Livestream in Oberursel Forum. Wir sind dabei, die Direktkandidaten und Kandidatinnen für den Bundestagswahl im September ins Gespräch einzuladen und die Fragen der Forummitglieder zu stellen. Und heute Abend haben wir zum Gespräch Christian Tramnitz vom Bündnis 90 Die Grünen. Guten Abend, hallo.
Hallo, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Kommen gleich zu den Fragen. Erst vorher ein paar Hinweise. Wenn Sie jetzt zuschauen und sagen, das ist eine tolle Sache, das will ich meine Freunde erzählen, die sind aber nicht auf Facebook, das ist keine Ausrede. Es gibt diese Seite, obu.li/btw2021. Da können Sie über YouTube auf diese Sendung schauen. Wenn Sie sagen, nee, YouTube, das gehört den großen Google, da wollte ich woanders hin, dann gehen wir zum Periscope, da haben wir pscp.tv/oberursel today und auf beide diese Seiten und Facebook wird parallel gestreamt. Noch einen anderen wichtigen Punkt, Sie können natürlich weitere Fragen jetzt stellen in den Kommentaren oder Rückfragen zu das, was wir besprechen, aber dann bitte nur hier unter dem Kommentaren in Facebook oder wenn Sie auf YouTube sind, dann drüben auf die rechten Seite in den Live-Chat, damit das hier ins Studio gebracht wird. Und wenn Sie auf Facebook sind, das steht in der Beschreibung vom Livestream, bitte dann vorher auf diesen Link klicken, wenn Sie möchten, dass wir Ihr Name und Bild sehen. Ansonsten bekommen wir den schönen datenschutzkonform Facebook-Benutzer angezeigt und nur den Inhalt des Kommentars. So, dann, ja, vielen Dank, dass Sie die Einladung gefolgt haben zu uns. Und vielleicht möchten Sie ein bisschen vor sich erzählen. Sie sind ja natürlich die erste Person, den wir hier einladen, der nicht in Oberursel wohnt. Weil, wie der Zufall haben will, waren die ersten beiden natürlich hier wohnhaft.
Ja, und deswegen natürlich auch nochmal vielen Dank, dass ich mich hier trotzdem vorstellen darf und natürlich auch erstmal großen Respekt für das Oberurseler Forum. Sowas gibt es hier in Grimbiesbach in der Form leider nicht, haben allerdings auch ein paar weniger Einwohner als Oberursel. Aber an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch für die Bürgermedaille.
Oh, danke schön, danke. Ja. Wollen Sie was ein bisschen erzählen?
Ja, mein Name ist Christian Tramnitz. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter, 11 Jahre alt. Und meine Heimat ist, wie ich eben schon gesagt habe, seit 2010 Grimbiesbach, nachdem es mich beruflich bereits 2004 aus Berlin nach Hessen gezogen hat. Ich bin kein Berufspolitiker, sondern seit mehr als 20 Jahren im Bereich IT-Sicherheit oder wie man vielleicht auch neudeutsch sagen würde, Cybersecurity unterwegs und habe dort zuerst als Angestellter in einem sogenannten Security Operations Center oder Notfallleitstelle für Sicherheitsvorfälle einen Bereich geleitet und dann angefangen, Firmenkunden zu beraten, wie sie sich selber im Internet schützen können. In dem Bereich habe ich mich dann 2008 selbstständig gemacht und mache das bis heute, berate immer noch Großkunden in dem Bereich. Bin seit mehr als 17 Jahren jetzt bei den Grünen. Über meine digitalen und netzpolitischen Ambitionen hinaus allerdings tatsächlich erst hier im Hochtaunuskreis aktiv geworden. Bin jetzt seit über 5 Jahren hier in Grimbiesbach in der Gemeindevertretung, aktuell der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Und bin seit knapp über 3 Jahren jetzt, glaube ich, der Co-Sprecher der Grünen im Hochtaunuskreis.
Okay. Das hört sich, also das ist natürlich jetzt gerade, wo es für mich dann sehr interessant wird, sonst bleibe ich strengst neutral. Aber wenn Sie über IT kommen, da, ja, dann wird es mich fachlich natürlich sehr interessant. Da bin ich gespannt, was wir jetzt nachher für Themen besprechen in diesem Bereich. Wir haben schon hier die erste Frage, was vielleicht ganz gut passt. Vielleicht jetzt mal für die ersten zwei Livestreams noch nicht geschaut haben und hoffentlich vielleicht noch schauen, weil sie sind ja alle auf Abruf. Also der Wahlkreis Hochtaunus, nicht Hochtaunuskreis, habe ich gelernt, Hochtaunus, bestreckt sich quasi über fast den ganzen Hochtaunuskreis nicht ganz. Und dann geht es Richtung Norden ein bisschen über Walburg hinaus. Deswegen, wenn jemand sagt, warum nicht nur aus Oberursel, das ist ja der Grund, beim Bundestagswahl ist dieser Wahlkreis etwas größer. Das bringt uns natürlich zu der Frage von Melanie Tasse, was verbindet sie mit Oberursel?
Ja, wie ich ja eben schon gesagt habe, bin ich seit etwas mehr als 3 Jahren auch im Kreisvorstand der Grünen im Hochtaunuskreis. Und wir haben unser Büro in Oberursel im Holzweg. Insofern kann man fast schon sagen, dass Oberursel auch zu meiner zweiten Arbeitsstätte geworden ist, auch wenn ich viele Annehmlichkeiten, die Oberursel sicherlich so bietet, oft nicht mehr in Anspruch nehmen kann, wenn wir mit unseren Sitzungen bis spät in die Nacht sitzen und schon alles geschlossen hat. Ja, und ansonsten ist natürlich auch Oberursel für mich ein großes Vorbild an grüner, bürgernaher, effektiver Politik. Wir haben jetzt auch wieder in der neuen Kreistagsfraktion sehr viele Mitglieder aus Oberursel, worüber ich mich natürlich auch sehr gefreut habe.
Okay, aber das heißt, wie viel kennen Sie die Stadt außerhalb der Holzweg jetzt?
Ja, auf jeden Fall noch die Lahnstraße und natürlich bin ich auch schon durch die Stadt geschlendert. Wir hatten ja auch schon einige Wahlkampfveranstaltungen, aber ich würde mich jetzt nicht als ortskundig bezeichnen.
Okay. Okay, und Melanie Tasse hat tatsächlich für uns die zweite Frage. Was könnten Sie für Oberursel in Berlin bewirken?
Ja, ich glaube, Kommunen brauchen ganz allgemein mehr Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Sei es jetzt Kinderbetreuung, andere Einrichtungen für Jugendliche, ÖPNV, Radverkehr. Und da muss natürlich Unterstützung direkt oder indirekt auch vom Bund herkommen. Und dafür werde ich mich natürlich einsetzen. Wir kommen nachher auch, glaube ich, nochmal auf das Thema Gewerbesteuer und Kommunalfinanzen. Das ist, denke ich mal, auch ein ganz interessantes Thema. Und dann sicherlich für Oberursel auch ein sehr wichtiges Thema Wohnen. Und da haben wir ja doch im Grünen Wahlprogramm auch einiges drin zu stehen, was die Förderung von familiengerechten Wohnraum angeht. Und wollen gleichzeitig natürlich auch auf die Erhaltung von Flächen schauen und sowas wie Freiluftschneisen beibehalten. Sie wissen sicherlich, worauf das anspielt.
Das ist hier sehr aktuell,
weil es echt wohnt, ja. Dass sowas wie solche Auswüchse, wie sie jetzt da mit der Josefstadt geplant waren, eben nicht kommen, das ist klar.
Okay. Ja, wir haben tatsächlich das mit dem Wohnen, jetzt habe ich jetzt nicht hier auf meiner Liste, aber das ist natürlich ein Dauerthema eigentlich hier mit dem bezahlbaren Wohnraum. Was würde man dann jetzt, was würden Sie in Berlin machen, um das dann, ja, ich sag mal, einfacher zu machen für die Stadt?
Ja, also was wir einerseits machen wollen, ist, wir wollen Kommunen dabei unterstützen, Wohnungsbaugenossenschaften oder gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften zu gründen und die natürlich dabei fördern, Wohnraum zu schaffen. Das ist natürlich die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, der Mangel an Wohnraum entsteht natürlich auch durch einen starken Siedlungsdruck. Und ich denke, da müssen wir am anderen Ende auch daran arbeiten, dass wir den ländlichen Raum nicht nur im Rest des Wahlkreises, sondern generell attraktiver machen und attraktiver halten, damit dieser Siedlungsdruck einfach ein bisschen abnimmt.
Okay, es kommt gerade die Frage jetzt auch von Melanie Tasse. Familiengerechte Wohnraum, warum nicht auch für Singles, Rentner und wenig Verdienende?
Ja, natürlich, für die auch, aber das Familiengerechte ist immer am schwierigsten, weil da viele Sachen zusammenkommen. Also gerade wenn das dann auch in Kombination mit der Kinderbetreuung läuft und man Probleme hat, dann vielleicht die Wohnung in der entsprechenden Größe für den Kinderwunsch zu bekommen, dann ist das natürlich schon ein Problem. Da braucht man dann vielleicht mal einen Raum mehr als sonst.
Okay. Und diese Siedlungsdruckaussuchung, würden Sie dann, wie muss ich das verstehen? Würden Sie dann schauen, dass die Leute ins Hintertaunus dann quasi jetzt mit der neuen S-Bahn-Verbindung attraktiver, bessere DSL und sowas oder?
Ja, genau. Also die eine Frage ist, also ich will jetzt niemanden zum Umziehen aus dem Vordertaunus in den Hintertaunus motivieren an der Stelle, obwohl es natürlich wirklich sehr schön hier sein kann. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass durch die Zuzüge das mit ein Faktor des Siedlungsdrucks ist. Und dann muss man sich halt angucken, warum gibt es Zuzüge. Und da kann man natürlich sagen, dass das Leben in der Stadt natürlich attraktiver sein kann als das Leben im ländlichen Raum. Und da müssen wir uns dann halt zumindest die Faktoren angucken, an denen wir arbeiten können. Und das ist natürlich ganz klar der ÖPNV, S-Bahn-Anbindung hier zuerst bis Usingen, dann später bis Grevenwiesbach. Vielleicht können wir hier nochmal über die stillgelegten Bahnstrecken hier hinten sprechen. Und dann natürlich auch digitale Infrastruktur. Ja. Wir haben Glück, dass das Gewitter jetzt vorbei ist, weil ich habe hier nämlich in Grevenwiesbach ein schön Wetter-Internet. Wenn es zu sehr gewittert, dann ist auch mal die Verbindung weg.
Oh, okay. Das, das ist was, wo Sie vielleicht an der richtigen Stelle sind, anzusprechen, schon jetzt im Kreis. Okay. Ich denke, jetzt bevor ich an die Fragen weitergehe, wenn wir bei diesem Bauen, da ist es aber dann nicht so, dass jemand sagt zu Ihnen dann, ja, aber dann bauen Sie dann nehmen wir Grevenwiesbach, Sie würden da auf die grüne Wiese bauen, damit Sie nicht in Oberursel auf die grüne Wiese bauen.
Nee, wir haben ja gerade hier bei den Kommunen im Hintertaunus auch noch ein enormes Nachverdichtungspotenzial. Und es geht jetzt auch nicht um irgendjemand davon abzuhalten, nach Oberursel zu ziehen, sondern einfach nur zu verhindern, dass Leute aufgrund schlechter Infrastruktur wegziehen.
Okay. Die Melanie Tasse kommt jetzt hier mit Nachfrage. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie denken, kleine Zweizimmerwohnungen sind leichter zu bekommen wie drei bis fünf Zimmerwohnungen?
Zu bekommen sicherlich nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, also auch aus meiner eigenen Familienplanung heraus, dass man da andere Anforderungen an die Anzahl der Räume und Zimmer hat und dass das auch ein anderes Miteinander mit Nachbarn eventuell sein könnte. Ich möchte da jetzt auch gar nicht so auf einzelne Bereiche eingehen. Aber natürlich ist das im Bereich der Familienförderung halt auch wichtig, dass da im Bereich Wohnen was gemacht wird.
Okay. Ich würde jetzt sehe ich, Max, ich sehe deine Frage, Max, unser neuer Admin, aber ich würde gerne kurz mal die anderen Themen dann durchgehen, weil ich glaube, sonst würden wir uns wiederholen mit den Fragen. Ich komme an den aber zurück, falls wir da was vergessen haben. Also wir hatten jetzt so auch in der Vergangenheit gesagt, wenn die Fragen wenig sind, dann schaue ich ein bisschen, was aktuelle Themen sind. Auch mal in dem Wahlprogramm schnuppern, das habe ich bei Ihnen auch gemacht. Und ein Satz ist mir aufgefallen, das ist die Digitalisierung, vor allem, weil wir dann in den IT-Bereich dann jetzt kommen dadurch. Sie haben geschrieben, die Digitalisierung muss ökologisch gestaltet werden. Was meinen Sie damit?
Ja, es ist ja so, dass wir uns viele Punkte von vernetzten autonomen Fahrzeugen, Effizienzsteuerung in der Industrie, intelligente Energienetze, aber auch in der Landwirtschaft immer mehr auf die Digitalisierung verlassen und auch viele Klimaschutzmaßnahmen, zum Beispiel die Steuerung der Stromtrassen, eine durchgehende Digitalisierung notwendig ist. Aber gleichzeitig kann mit der Digitalisierung eben auch ein enormer Ressourcenverbrauch kommen. Da brauchen wir uns nur mal das Wachstum der Rechenzentren in Frankfurt zum Beispiel anschauen und was die inzwischen für einen Strombedarf haben. Und müssen halt auch sehen, dass wir an der Stelle dort die richtigen Anreize setzen, dass nicht durch die Digitalisierung eine Ressourcenverschwendung eventuell stattfindet. Wir können uns auch den Bereich elektronische Geräte anschauen, die zum Beispiel oft nur für sehr kurze Lebenszyklen vorgesehen wird. Also da ist ein Bereich, in dem wir noch sehr viel machen können, um einerseits die Ressourcen und die dabei eingesetzte Energie zu sparen.
Okay, also jetzt, um das zu verstehen, also jetzt für ein Rechenzentrum, soll die Rechenzentrum, ich sag mal, eher effizienter sein, eher auf Ökostrom? Oder ich meine, ich denke an einen Internetprovider, der hat ja sein Rechenzentrum unten bei Straßburg und das läuft auf Wasserstrom angeblich, von was ich da
genau.
Mich erinnere.
Also gibt es durchaus unterschiedliche Maßnahmen, wie man die kühlen kann, bei welcher Temperatur man die Geräte kühlt. Und letztendlich ist im Moment eigentlich der einzige Faktor, der dabei eine Rolle spielt, der Ausbau des Rechenzentrums und letztendlich die Kosten für den Betrieb und die Kühlung, sprich der Strompreis. Und da müssen wir natürlich sehen, wie wir die richtigen Anreize schaffen, also erstens mal Ökostrom oder Strom aus erneuerbaren Energien dafür zu benutzen. Das machen die meisten Rechenzentren inzwischen schon, weil das einfach der Kundenwunsch ist. Aber dann müssen wir halt auch sehen, wie wir da zu einer effizienten Kühlung kommen. Und da müssen wir halt einfach auch die richtigen Anreize setzen. Da sind wir dann auch wieder bei der Rückgewinnung von der dort entstehenden Wärme und so weiter. Das ist halt ein Baustein mit den Rechenzentren. Das andere war, wie gesagt, die Endgeräte.
Die Endgeräte, so Sachen wie letztendlich ja Handy, der nach 2 Jahren nicht mehr updated wird oder so. Oder?
Ja, genau. Ja. Also es ist ja teilweise schon so, dass Sie in den Discounter Ihrer Wahl gehen können, kaufen sich dort ein Handy und dann haben Sie den Zustand, dass Sie dafür am Tag des Kaufs schon kein Update mehr bekommen und eigentlich es aus IT-Sicherheitsperspektive schon bedenklich ist, mit dem Gerät überhaupt ins Internet zu gehen. Ja, und die Zyklen dieser Geräte sind oft nur sehr kurz und das ist nicht zwangsläufig technisch bedingt. Einige sprechen davon geplante Obsoleszenz. Oft hat es eher was mit Wartungszyklen zu tun, aber da gibt es natürlich sehr viele Maßnahmen, wo man sagen kann, okay, am Ende eines Benutzungszyklus von den Geräten geben wir dem Vollzugriff auf sein Gerät und dann kann er das mit einem alternativen System zum Beispiel noch länger nutzen. Da ist einiges an Ressourcenschonung mit dabei. Viele reden in dem Kontext über Recycling, aber das ist natürlich was ganz anderes, wenn man das Gerät auseinandernimmt und letztendlich den ganzen Aufwand und die Energie, die da reingeflossen ist, für die Rohstoffe nochmal nutzen kann oder ob man einfach einen längeren Nutzungszeitraum des Gerätes sicherstellen kann.
Jetzt mal, wenn ich jetzt sage, ich will das Handy länger nutzen können und es gibt kein Update zum Hersteller, ich will auf ein alternatives System gehen, muss ich dann aber irgendwie flashen, das kann nicht jeder.
Genau das ist aber auch das Problem. Es kann deswegen nicht jeder, weil die Hersteller das durch sogenanntes Digital Rights Management verhindern, dass man auf den Geräten alles machen kann. Und deswegen gibt es die entsprechenden Anleitungen dazu nicht unbedingt sehr prominent, nicht unbedingt sehr endnutzerfreundlich.
Okay, aber das würden Sie das dann per Gesetz irgendwie vorschreiben wollen, dass das für ein Gerät, der in Deutschland verkauft ist, dass das machbar sein muss?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man einerseits erstmal so eine Art Label an den Geräten dran hat, um zu sehen, für welchen Benutzungszeitraum sind die denn überhaupt vorgesehen. Auch kann ich mir aus Verbraucherschutzperspektive sehr gut vorstellen, dass man analog zu einer Gewährleistung oder Garantie auch einen entsprechenden Update-Zyklus für ein Gerät erstmal zwangsläufig vorsieht. Damit hätte man ja dann erstmal einen gewissen Mindestnutzungszeitraum. Und der ultimative Schritt wäre dann quasi am Ende der Nutzungsperiode, also sprich, wenn der Hersteller kein Update mehr für das Gerät vorsieht und das beschränkt sich nicht nur auf Handys, da sind wir bei Fernsehern und weiß ich nicht was alles, dass an der Stelle einfach sämtliche Sperrungen aufgehoben werden, sodass man das Gerät entsprechend noch zweitverwerten kann.
Okay, alles klar. So, wir bleiben ein bisschen in dem IT-Bereich, aber gehen da, wo wir jetzt ganz aktuell befinden, im sozialen Medien. Da steht bei Ihnen auf der Seite, dass Sie mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen soziale Netzwerke vorgehen möchten, zum Beispiel bei Hetze, Hassrede, da gab es ja auch was Bundesgerichtshof diese Woche gab es den einen Urteil, was Facebook antrifft, wie Sie damit umgehen müssen, ohne in Generalverdacht und Massenüberwachung zu verfahren. Deswegen die Frage, wie wollen Sie das machen? Ist das jetzt, wo wir in den Bereich Upload-Filter kommen, oder ist das jetzt... Geht es um die Inhalte, wie die großen sozialen Medien dann reagieren? Oder ist das jetzt jemand, der, ich nenne es mal so, irgendwie mich betrifft, weil ich da zufällig 9000 Leute da am Schreiben haben und ich muss reagieren?
Ja, also auf gar keinen Fall mit Upload-Filtern. Upload-Filter sind da an der Stelle tatsächlich für mich ein rotes Tuch. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich als das, ich glaube, 2018, Anfang 2019 war das, als das hochgekommen ist in der EU-Kommission, was mich nochmal bestärkt hat, im digitalen Bereich politisch aktiver zu werden. Weil das einfach ein ein Punkt ist, wo alle Fachleute durch die Bank weg den Politikern von allen Parteien und der EU-Kommission gesagt haben, das, was ihr dort umsetzen wollt, das lässt sich nur mit Upload-Filtern realisieren. Und bestimmte Politiker haben gesagt, ja, aber wir wollen ja gar keine Upload-Filter. Und die Quintessenz war aber, um es umzusetzen, braucht man sie letztendlich. Und ich meine, die bestehende Bundesregierung hat sich das ja sogar in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass sie gegen Upload-Filter sind, aber dass dann bei der Beschlussfassung oder bei der Unterstützung im Europäischen Parlament, aber eben auch bei der Umsetzung in nationales Recht anscheinend vergessen, weil de facto haben wir jetzt seit 1.8. einen Upload-Filter bei den großen Plattformen. Und ja, das ist letztendlich einen Kollateralschaden, der sich überhaupt noch nicht überblicken lässt, was dort nach welchen Kriterien wie passiert. Da bin ich auch sehr gespannt auf die ersten Fälle. Es gibt noch gar keine Umsetzungsrichtlinien von der EU. Es gab in der nationalen Umsetzung ein paar Ansätze, das ein bisschen zu entschärfen, den Anreiz des Overblockings rauszunehmen. Aber letztendlich geht es weiterhin am Thema vorbei. Das, was mit dem Leistungsschutzrecht gewollt war, die durchaus berechtigte Kritik von Journalisten und kleinen Verlagen, nämlich die Weiternutzung von Inhalten, das wird damit überhaupt gar nicht angegangen, weil eben genau die großen Plattformen wie Google und Co. eben die Marktmacht und die technischen Möglichkeiten haben, sich trotz der entsprechend geltenden Gesetzeslage an der Stelle durchzusetzen und eben gerade die kleinen und regionalen Plattformen nicht die Power und vor allen Dingen nicht die zeitlichen Ressourcen haben, da entsprechend Sachen zu kontrollieren. Insofern war das auf jeden Fall ein Schuss, der nach hinten losgegangen ist. Und wir wollen das anders lösen. Wir wollen das lösen darüber, dass wenn, also Upload-Filter ist ja eher in Richtung Copyright. Sie hatten jetzt eben Hate Speech angesprochen. Da geht es ja eher um strafrechtlich relevante Aussagen. Da haben wir einen Ansatz, dass wir im Zweifelsfall wenn der Täter nicht ermittelt werden kann, auch die Accounts offline genommen werden können. Weil ich meine, Sie kennen das ja selber, das dauert doch einige Zeit, ehe man sich entsprechend vernetzt hat und die entsprechenden Follower hat und bis sich dann Sachen auch effektiv verbreiten kann. Und wenn man dann gegen die Accounts auch vorgehen kann, auch wenn die Person dahinter nicht festgestellt werden kann, dann kann das durchaus eine sehr effektive Maßnahme sein. Was natürlich trotzdem immer noch gewährleistet sein muss, und da bin ich selber gebranntes Kind, ist, dass man natürlich noch mit rechtsstaatlichen Mitteln die Möglichkeit haben muss, dagegen vorzugehen. Es darf halt keine Willkür seitens des Plattformbetreibers geben.
Das war genau das diese Woche, dass jemand gesperrt wurde und ohne Vorwarnungen hat keine Möglichkeit gehabt, sich da jetzt an Facebook zu wenden irgendwie. Und hat dann
so ging es mir auch. Ja.
Okay. Das heißt, Sie waren gesperrt dann vom...
Ich war gesperrt für 2 Monate, ja. Mit einem neuen Account, der verifiziert war.
Ja, das ist natürlich... Okay, das heißt, wie... Ja, okay, also Sie wurden jetzt, wenn jemand da wirklich diesen Hetze, Hassrede, was bei Facebook so heißt, wurden Sie dann von Facebook wollen, dass die den Konto... sperren, was sie eigentlich jetzt machen, aber die diskutieren eher rum, ob es Hassrede ist, so aus Erfahrung.
Ja, ich glaube, es gibt da zwei Ebenen, die man an der Stelle auch unterscheiden muss. Einmal ist das wirklich die strafrechtlich relevanten Dinge und ich denke, das kann nur bei der Strafverfolgungsbehörde liegen, das kann nicht bei einem privaten Anbieter liegen, dagegen vorzugehen. Und da muss es dann auch die entsprechenden rechtsstaatlichen Mittel, sprich im Zweifelsfall auch einen richterlichen Beschluss geben, um irgendwas zu machen. Aber da muss natürlich auch die Strafverfolgung dann entsprechend dahinter stehen. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben ja durchaus Aussagen, die sind im Grenzbereich oder haben Aussagen, die sind im Bereich der gezielten Falschinformation. Das ist ja an sich nicht strafbar. Aber ich denke, da müssen sich auch die großen Plattformen auch ihrer Rolle als Multiplikator bewusst werden und entsprechend effektiver gegen sowas vorgehen. Die haben ja immer noch ihre Nutzungsbedingungen, in denen solche Sachen ja auch verboten werden. Und im Rahmen dieser kann die Plattform dann natürlich auch dagegen vorgehen. Dann haben wir noch einen Vorschlag gemacht, dass man das vielleicht auch mit einem mit einem entsprechenden Rat von Sachverständigen vielleicht mal im Zweifelsfall rübergucken kann. Aber das ist nur eine Option. Eine andere Option könnte sein, dass zumindest mal die großen Plattformen eine Finanzierung für Opferhilfen von Cybermobbing oder ähnlichen Angriffen durchführen.
Wissen Sie, warum man so, man tut sich irgendwie in Deutschland mit dem Thema schwer, wenn es solche Fälle gibt, dann liest man richterlicher Beschluss, aber konnte nicht, weil Facebook sich auf Irland bezogen hat oder Google bezogen hat, konnte nicht durchgesetzt werden, weil in Deutschland keine Vertretung, aber die haben doch Vertretung in Deutschland, die haben beide in Hamburg ihre Büros.
Ja, die sind aber nicht wirklich ladungsfähig. Also da machen wir dann gleich ein ganz großes Fass auf und sind beim Digital Service Act der EU. Also es ist tatsächlich so, ich hatte das Thema ja auch selber durch und hatte überlegt zu klagen, dass man sich tatsächlich an Irland wenden muss. Das ist unglaublich, ja. Und da müssen sich auch die sowohl die Datenschutzbehörden als auch die Medienanstalten sowohl innerhalb Deutschlands bundeslandübergreifend, aber natürlich auch innerhalb der EU besser vernetzen und mit einheitlichen Maßnahmen arbeiten. Das kann halt nicht sein, dass ein Unternehmen bewusst in ein Land geht, in dem die Datenschutzbehörde entweder zwei Augen zudrückt oder durch starke Überlastung nicht antworten kann und dann solche Sachen immer weiter hinausgezögert werden. Das haben ja auch die Schrems-Urteile gezeigt.
Ja. Aber ist jetzt auf die andere Seite, so das wäre ja sinnvoll, wenn die hier ihre Vertretung hätten und man könnte hier Beschluss zustellen und die Daten bekommen. Ich meine, das ist letztendlich, was die am Ende haben wollen, wenn jemand da sich tatsächlich im strafrechtlichen Bereich sich bezieht und sie sagen, wir können den nicht ermitteln, also lassen wir den Konto dicht machen, da wollen sie jetzt nicht nach Irland mit ihrem.
Richtig, genau. Das ist erstmal eine schnelle Möglichkeit, um auch in solchen Fällen durchzugreifen. Und ansonsten ist ja auch nicht zwangsläufig davon auszugehen. Ich meine, Facebook hat auch nicht zwangsläufig die echten Daten der entsprechenden Personen, die dort was geschrieben hat oder auch andere soziale Netze, dann müsste man wieder über den Rückgriff der Provider gehen. Aber das ist ein unglaublicher Aufwand und diese Anfragen kommen auch meistens viel zu spät und können dann auch nicht rechtzeitig bearbeitet werden, um dann zum Beispiel noch über die IP-Adresse innerhalb von einem kurzen Zeitraum den Anschlussinhaber zu identifizieren.
Okay, ganz kurz noch, ist da jetzt die Gefahr, dass man das, wie es jetzt geht es mir auf den Kopf, ich glaube, war es Google oder war es Facebook? Es war dieser Fall mit Australien, dass letztendlich eine von den großen Netzwerken gesagt hat, dann ziehen wir uns komplett zurück. Sie machen das zu streng, wir gehen raus.
Ja, das ist letztendlich das, wo man sagen muss, das ist halt die Marktmacht. Ja, das könnte sich kein kleiner Anbieter erlauben, dass er einfach sagt, okay, auf dem Markt bin ich jetzt nicht mehr präsent, weil wir werden ja auch nicht glauben, dass das nicht passiert. Das ist ja einfach nur ein Druckmittel und letztendlich hat man sich ja dann doch irgendwie wieder geeinigt und das finde ich schon sehr bedenklich, wenn dann an der Stelle ein privater Konzern so viel Macht hat, die Gesetzgebung in so einem großen Land wie Australien zu beeinflussen. Aber ich denke tatsächlich, dass wir da im Rahmen der EU doch einen sehr, sehr starken Hebel haben, um an solchen Dingen zu arbeiten. Und im Moment ist ja auch im Europaparlament gerade der sogenannte Digital Service Act und der Digital Market Act im Entwurf. Und da geht es eben genau um die Regelung von solch großen Anbietern. Und da muss natürlich auch Deutschland in seiner Rolle, es sind ja dann an der Stelle nicht nur die Parlamentarier im Europaparlament, die darüber entscheiden, auch entsprechend Druck für eine Ausgestaltung in dem entsprechenden Sinne machen. Und das passiert halt in der Regel aus der Bundesregierung heraus.
Okay. Bevor wir jetzt noch tiefer in IT gehen und ein oder andere Zuschauer sagt, okay, das war's. Gehen wir kurz weiter zu einem Thema, wir gehen nicht ganz vom IT weg, aber ein Thema, den Sie vorher angesprochen hatten und der hier in Oberursel immer wieder dann gleich, wenn die Leute Steuer hören, das ist das rote Tuch hier im Wahlkampf, Steuern zu besprechen. Eine Steuer, die vielleicht nicht so jede dann betrifft hier, ist die Gewerbesteuer, die möchten Sie reformieren. Und Sie haben über eine Digitalsteuer schon gesprochen vorher. Wie soll diese Digitalsteuer aussehen für eine Firma, die jetzt so Klein-Mittelstand zahlt momentan Gewerbesteuer?
Genau, fangen wir doch mal mit den Auswirkungen an, beziehungsweise mit dem Fluss. Also ich meine, wir haben das ja in Oberursel gesehen, dass durch das Wegbrechen eines einzelnen großen Gewerbesteuerzahlers entsprechende Auswirkungen im Kommunalhaushalt entstehen. Und die fortschreitende Zentralisierung, Digitalisierung mit Automatisierung, Online-Shopping wird ja leider dazu führen, dass wir vermutlich an einigen Stellen weniger Umsätze und damit auch weniger Gewinne bei lokalen Gewerbetreibenden haben. Sprich, dieser einmalige Effekt bei einem großen Gewerbesteuerzahler lässt sich dann in dem Fall vielleicht noch auffangen. Aber wenn es dann eine ganze Branche erwischt, wo regelmäßig weniger Gewerbesteuer reinkommt, dann hat letztendlich die Stadt, alle Kommunen haben dann ein Problem, weil das einfach ein tragender Pfeiler des Kommunalhaushalts ist für die kommunale Daseinsvorsorge, für die Pflichtaufgaben, Kinderbetreuung, andere Jugendaufgaben, aber eben auch mal eine Schwimmhalle. Wenn Einnahmen aus dem Gewerbesteuerbereich wegbrechen, dann kann man eben nur entweder andere Steuern erhöhen oder man muss Sachen einsparen. Und ich denke, das wollen wir alle nicht. Deswegen müssen wir uns halt auch angucken, wie wir da für den kommunalen Haushalt an der Stelle entgegensteuern können. Und da muss man halt einfach sagen, die Umsätze und die Gewinne sind ja nicht weg, die sind nur woanders. Und da muss man dann vielleicht mal halt hingucken, wo sind die dann? Und da hatten wir schon in der letzten Legislaturperiode eine sogenannte Digitalkonzernsteuer vorgeschlagen. Das wäre jetzt erstmal so der Ansatz, um das mit den globalen Playern, sprich Amazon und Co. Aufzunehmen. Weil das ja sehr in sehr großem Umfang Umsätze sind, die dem lokalen Handel fehlen. Und ich denke, da müssen wir sehr schnell ran. Ich denke, dass nicht zuletzt jetzt auch die Corona-Pandemie zu noch mehr Online-Shopping führt und vielleicht auch zu einer Verstetigung, zu mehr Online-Shopping in Branchen, in denen das vielleicht auch vorher gar nicht so üblich oder akzeptiert war. Und nicht zuletzt auch durch das Thema Homeoffice und die entsprechende Aufsplittung der Arbeitnehmer auf die Gewerbebetriebe würde ich voraussagen, dass da im Gewerbesteuerbereich in den nächsten Jahren einiges auf uns zukommen wird. Und ich denke, da sollten wir gegensteuern, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Wie soll diese Digitalsteuer aussehen? Weil ich sag mal, jetzt nehmen wir eine Stadt Oberursel oder Hochtaunuskreis, ist egal. Wie würden Sie entscheiden, welche Firma da in diesem Kreis Digitalsteuer zahlt? Weil wenn wir jetzt den Beispiel von Amazon nehmen, wenn es schief läuft, ist Bad Hersfeld der neue Eschborn.
letztendlich soll die natürlich dahin kommen, wo sie vorher fehlt, ja, und zwar in die Kommunen. Und das ist eben auch genau mein Ansatz, wo ich sage, das ist ja schön, dass wir uns jetzt international über Mindeststeuern unterhalten. Da müssen wir erstmal noch sehen, was da hinten bei rauskommt. Aber das heißt ja nachher noch nicht, dass diese Mindeststeuer auch da ankommt, wo vorher die Gewerbesteuer angefallen ist, nämlich in den Kommunen. Und da muss natürlich dann in der Ausgestaltung was passieren. Wie das dann genau aussieht, das müssen wir im Detail sehen. Der Chef von Rossmann hat jetzt, glaube ich, letzte Woche war es vorgeschlagen, 5 € auf jedes Paket, was über Amazon versandt wird. Das kommt in den Pool und geht dann an die lokalen Gewerbetreibenden. Ist sicherlich ein interessanter Ansatz, ist vor allen Dingen deswegen ein interessanter Ansatz, weil er aus der Wirtschaft kommt. Aber über die Ausgestaltung muss man sich noch unterhalten. Wichtig ist nur, dass an der Stelle wir einerseits natürlich Maßnahmen ergreifen müssen, dass wir nicht den lokalen Handel verlieren und da, wo Umsätze und Gewinne zurückgehen, eben auch weiterhin die Einnahmequellen auf kommunaler Ebene haben.
Aber es geht letztendlich um diesen Online-Verkauf. Also das, was im Online-Verkauf stattfindet, die zu versteuern, da wo eine andere Versteuerung vielleicht nicht stattfindet.
Was genau. Oder auch Dienstleistungen, nicht nur Waren.
Auch Dienstleistungen, auch digitale Ware jetzt, so AdWords oder sowas?
Ja, wir hatten das ja schon vor, jetzt muss ich überlegen, 3-4 Jahren oder so, dass das Umsatzsteuermodell geändert wurde vom Bezugsland, vom Land des Händlers zum Land des Einkäufers. Vorher war das ja so, dass sämtliche Umsatzsteuer dann in Irland oder Luxemburg angefallen ist. Und das wurde ja auch schon umgestellt, dass jetzt die lokale Umsatzsteuer anfällt. Und ich denke mal, dass man da die entsprechenden Möglichkeiten hat, da auch lokal darauf Zugriff zu nehmen. Aber ich glaube, das wäre da jetzt verfrüht, sehr detailliert die Optionen aufzuzeigen, weil sowas natürlich nicht im Alleingang funktioniert. Ja? Also ich sag mal, da müssen wir mindestens auf europäischer Ebene zu einer Lösung kommen.
Okay, und wie wollen Sie verhindern jetzt, das war ein gutes Beispiel mit den Umsatzsteuerumstellungen, die kann ich mich gut dran erinnern, wie wollen Sie verhindern, dass jetzt, sagen wir, eine kleine mittelständische Firma, der vielleicht der ist nur in einer Stadt präsent, hat aber letztendlich einen Online-Handel, der vielleicht auch nur regional ist auch noch, ja, dass er gar nicht so deutschlandweit verschickt, aber ich sag mal so jetzt, hier in dem Kreis vielleicht mal persönlich ausliefert sogar, aber es online bestellt. Wie soll man verhindern, dass der jetzt nicht mit einer riesen Papierlast Bürokratie kommt? Weil ich kann mich erinnern, diese Mini-One-Stop-Shop-Lösung, dass so eine kleine Händler plötzlich mit seinem Online-Shop für 27 Mehrwertsteuersätze sorgen musste.
Ja, genau, das war ja letztendlich die Konsequenz, weil man auch selber nicht richtig wusste, aus welchem Lager wird das Ganze dann verschickt, und dann gilt halt teilweise die grenzüberschreitende Mehrwertsteuer, von da nicht ganz einfach. Wie gesagt, der derzeitige Entwurf der Digitalkonzernsteuer, der Name sagt es, glaube ich, auch schon so ein bisschen, zielt tatsächlich auf die Großkonzerne, und dann müssen wir halt im zweiten Schritt nochmal schauen, ob das dann die gewünschten Effekte hat.
So, jetzt ist die Frage, welche Reihenfolge machen wir? Ich glaube, ich komme jetzt auf den anderen Frage, die ich noch habe, und dann gehen wir und gucken, was Sie zum Nackt-Frage sagen. Kommen wir ein bisschen aus der IT komplett jetzt raus. Ich war jetzt auch auf dem Bundesparteiprogramm auch mal am Schnuppen, und da habe ich diesen Satz gefunden. Jedes Kind hat ein Recht auf gute Kitas und Schulen, egal wo es lebt. Wie wollen Sie das sicherstellen, dass egal wo ein Kind letztendlich aufwächst, dass es ein Kita-Platz hat, vielleicht auch einen Hortplatz hat, einen Krippenplatz, auch wenn es die Ansprüche zum Teil schon gibt, aber ja, und letztendlich, dass es eine gute Schule hat, wie wollen Sie die, ist das Qualitätskontrolle, ist das, ich sag mal, Kita-Platzbeschaffung?
Ja, also ich glaube, was noch über dem Satz stand, den Sie eben gesagt haben, ist, dass wir die Kinder und deren Zukunft in den Mittelpunkt stellen wollen. Und dazu gehört natürlich einerseits, dass wir uns jetzt so ein bisschen mit dem Kampf gegen die Klimakrise beeilen und letztendlich für die Kinder auch noch eine lebenswerte Zukunft haben. Aber dazu gehören eben auch Investitionen im Bereich Schule, Jugendeinrichtungen und Kindergärten, wo es teilweise einen sehr großen Investitionsstau gab. Und in dem Bereich wollen wir sowohl mit konkreten Investitionen arbeiten, als auch an der Schuldenbremse arbeiten. Die Schuldenbremse verhindert ja im Moment teilweise Investitionen, die nötig wären, und befördert quasi noch den Investitionsstau in dem Bereich. Und deswegen wollen wir da an der Stelle Ausnahmen für investive Maßnahmen in dem Bereich schaffen, damit es eben auch Kommunen ermöglicht wird, die notwendigen Maßnahmen investiv, die auch wichtig sind, für die Bildung durchzuführen. Ansonsten ist es natürlich auf Bundesebene ein bisschen dünnes Pflaster, weil Schulen ja eher in der Länderhoheit liegen und Kindergarten eher, Kinderbetreuung eher kommunal. Auf der anderen Seite haben wir ja auch mit der teilweise Aufhebung des Kooperationsverbotes von Bund und Land vorletztes Jahr, durchaus gesehen, dass es prinzipiell geht, wenn man sich einig ist. Und ich denke mal, auch gerade im Bereich Bildung, digitale Bildung, muss da noch sehr viel mehr passieren. Der Pakt, der da geschlossen wurde, hatte einerseits ein viel zu geringes Volumen, und andererseits sehen wir ja vom Abruf her, dass das teilweise für die Schulen, Schulträger viel zu kompliziert ist, dann letztendlich auch an die Gelder heranzukommen. Also da ist sicherlich noch einiges zu machen, und da hoffe ich darauf, dass wir mit zukünftiger Zusammenarbeit auf Bundesebene da auch schneller und mehr bewegen können.
Okay. Ich komme jetzt zu Maxes Frage. und das war das Einzige, was ich jetzt in den Kommentaren habe. Also wenn jemand noch Fragen hat, ruhig jetzt stellen. Max fragt, welche drei grüne Kernthemen halten Sie für wichtig für Oberursel? Vor allem, welche davon sind wirklich umsetzbar?
Ja, da muss ich tatsächlich zweimal das Thema Klima in den Mund nehmen, weil es einerseits der Klimaschutz ist vor der Klimakrise. Das ist die große Aufgabe, nicht spezifisch für Oberursel, aber eben auch für Oberursel. Eine andere ist natürlich auch Klimafolgenanpassung. Und da brauche ich jetzt gar nicht bis nach Rheinland-Pfalz auszuholen, um zu sehen, was das für Auswirkungen haben kann. Ich möchte das jetzt an der Stelle nicht instrumentalisieren. Wir wissen alle, Klima ist nicht gleich Wetter, aber wir wissen auch, dass die Klimaerwärmung eben dazu beiträgt, zur Frequenz und zur Heftigkeit solcher Starkwetterereignisse. Und ich denke, darauf müssen sich alle besser vorbereiten.
Ich meine, jetzt, weil es Thema ist, es ist so oft Thema, gerade auch von anderen Parteien, auch von, es gibt sogar eine Führung am Wochenende durch die Innenstadt zu diesem Thema. Was wäre dann in Oberursel diese Klimawandelfolgenmaßnahmen dann? Was gibt es da, was Konkretes, wo Sie jetzt sagen, da wäre was zu machen wäre jetzt sofort, möglichst schnell oder?
Ja, also ich denke, wo wir sehr viel jetzt aus der Katastrophe im Ahrtal lernen können, ist das Feedback vom Deutschen Roten Kreuz, vom THW, weil da im Moment sehr viel in der Katastrophenhilfe auf den Schultern der Ehrenamtlichen lastet. Und ich denke, da müssen wir einerseits sehen, wie wir das besser wertschätzen können, wie wir diese wichtige ehrenamtliche Arbeit an der Stelle in der Priorität höher setzen können, aber auch gleichzeitig schauen, ob nicht vielleicht das Bundesamt für Katastrophenhilfe an der Stelle noch ein paar zentralere Verantwortungen bekommt, um an der Stelle vielleicht besser zu koordinieren oder vielleicht auch besser zu warnen.
Ja gut, Oberursel hat zum Glück noch sein Warnsystem. Was nicht immer zu hören ist in manchen Ecken, immer wieder merken, aber es ist noch da und wurde gerade so ausgebaut jetzt mit zwei neuen Sirenen. Weiß nicht, ob Sie das gefolgt haben. Die eine auf dem Rathausdach hat aber dann doch nicht so funktioniert, aber es ist da, gut. Und Rote Kreuz, ja gut, das war auch ein Dauerbrenner im Kommunalwahlkampf. Sie hätten gerne ein neues Gebäude. Also das ist auch so, wo jetzt stehen Sie im Mittelpunkt mit der THW. Aber wenn man auf Oberursel guckt, ist das Gebäude so, da regnet es rein in die Garage. Das wäre ja, also Thema, muss dann, ich sag mal, auf Bundesebene könnten Sie sagen, wir gehen jetzt durch, auch diese Bundesamt für Katastrophenschutz, und sagen, wir sorgen dafür, dass alle diesen ehrenamtlichen Organisationen, ich sag mal, ordentliche Gebäude haben, damit sie oder ordentliche Ausrüstung haben, und dass nicht alles über Spenden finanziert werden muss.
Ja, also ich denke mal schon, dass man da eine gewisse Aufgabenteilung an der Stelle vielleicht vorsieht. Ich hatte jetzt aber tatsächlich eher an den Bereich der Wertschätzung gesehen, der persönliche Einsatz der entsprechenden Kräfte. Sie haben es eben gesagt, ehrenamtlich, die Helfer sind jetzt teilweise Tage oder Wochen lang, stehen ihrem regulären Beruf nicht zur Verfügung, haben da entsprechend teilweise Probleme, sich zu verargumentieren. Insofern ist das gar nicht mit Geld aufzuwiegen, was die Ehrenamtlichen dort an Leistungen erbringen. Aber die Politik muss sich natürlich trotzdem Gedanken machen, wie man das entsprechend unterstützen kann. Und Gebäude und Infrastruktur gehört mit Sicherheit auch dazu.
Okay. Und haben Sie noch ein drittes Thema? Das waren jetzt zwei.
Sie haben es vorhin schon gesagt, Dauerbrenner in Oberursel ist natürlich das Thema Wohnen, ja.
Okay, ja. Gut, das hatten wir ja am Anfang. Okay. So, dann nehme ich einen Blick aufs Forum, aber ich sehe da jetzt keine weiteren Fragen, keine weiteren Kommentare. Von daher würde ich sagen, sind wir am Ende von den Fragen und ich würde Sie jetzt dann die Chance geben, jetzt zu sagen, warum man Sie jetzt in den kommenden Wahl im September, 26. September, richtig? Genau. Dann für Bündnis 90 Die Grünen als Direktkandidat wählen soll.
Ja, da kann ich nur sagen, wir stehen am Anfang Anfang bis Mitte der 20er Jahre vielleicht vor der letzten Möglichkeit, die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise zu begrenzen. Die Grünen haben dazu von allen ernstzunehmenden Parteien als einzige ein Konzept mit sinnvollen, aber auch erreichbaren Zielen dafür. Wir brauchen uns parteiintern nicht mit Klimaskeptikern streiten und können unsere Arbeit darauf konzentrieren, die nötigen Maßnahmen in allen Bereichen sinnvoll einfließen zu lassen. Ich selber komme aus der Wirtschaft und habe auch im Rahmen meines Wahlkampfs schon mit vielen Betrieben gesprochen. Und viele sind in ihrem Klimaschutzverständnis schon weiter, als man denkt. Für die Umsetzung brauchen sie jedoch eine klare Richtung und Investitionssicherheit. Beides hat die derzeitige Bundesregierung nicht ausgesendet, wie auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gezeigt hat. Ich würde gern helfen, an der Umsetzung dieser klaren Richtung zu arbeiten und Deutschland speziell auch im Bereich Digitalisierung voranzubringen. Daher bitte ich Sie am 26.09. oder vorher auch schon per Briefwahl um die Zweitstimme für die Grünen und die Erststimme für mich. Ich glaube, jetzt ist der Ton weg.
Jetzt ist mein Ton weg, Entschuldigung. Wo war ich? Ja, vielen Dank. Und ich habe jetzt Ihre Webadresse eingeblendet. Das finde ich vielleicht wichtig zu erwähnen, weil das vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ungewöhnlich ist. Es gibt kein .de am Ende. Also .berlin kann man tatsächlich am Ende als Top-Level-Domain haben und es gibt kein www vorne, kein .de am Ende. Das ist einfach tramnitz.berlin eingeben im Browser. Und dann...
Genau, gibt auch keine Cookie-Warnung.
Ich nehme an, er speichert dann gar keine.
Genau.
Das ist ein anderes Thema. ja, da könnten wir Stunden drüber reden, glaube ich. Ich wollte jetzt, weil es wirklich keine weiteren Fragen, Kommentare gibt, dann nochmal an die Aufzeichnung erinnern. Wenn Sie jetzt da heute Abend das zugeschaut haben, kurz die Erinnerung unter obu.li/btw2021 gibt es die Aufzeichnung von heute Abend zum Abrufen. Auch dauert noch ein bisschen, aber irgendwann im Laufe des Nachts im Audioformat. Sie können also, wenn Sie sagen, ich kann jetzt nicht eine Stunde vorm Computer sitzen, laden Sie die MP3-Datei runter, nehmen Sie es mit beim Joggen oder ja, im Auto und dann kann man das im Audioformat alles nochmal hören. Und dann sage ich jetzt nochmal vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich, wünsche noch einen schönen Abend.
Danke, gleichfalls und ja, vielleicht reden wir nochmal vor September. Und damit kommen wir jetzt zum Ende von dem Interview für heute. Es geht nächste Woche schon weiter. Und zwar am den 12. August, auch 21 Uhr, habe ich dann zu Gast Alicia Bockler von der SPD. Und deswegen ist das schon freigeschaltet im Forum seit ungefähr 50 Minuten. Sie können jetzt schon unter dem Beitrag die Fragen einreichen, die ich dann nächste Woche an Frau Bockler stellen soll. Und ja, wir lesen uns im Forum.